Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und einen schönen guten Abend. Heute stellen wir Ihnen den neuen Krimi des Sechtemer Autors Rudolf Jagusch mit dem Titel Eifelheiler vor. Und am Schluss unserer Sendung noch ein paar Veranstaltungstipps aus dem Vorgebirge. Durch die Sendung begleitet sie Claudia Merkle. Es ist Samstagabend, als eine Frau in ihrem Haus tot aufgefunden wird. War es ein Unfall? War es Mord? Eine aufregende Geschichte für einen kleinen Ort, in dem sonst nicht viel passiert. Kronenburg heißt dieser Ort, gar nicht weit von hier. Es ist nicht wirklich so passiert, sondern die Geschichte eines neuen Kriminalromans. In der kommenden Stunde spricht Norbert Dargel darüber mit dem Autor dieses Krimis, der hier ganz in der Nähe wohnt, nämlich in Sechtem, gerade mal 3 Kilometer von diesem Studio entfernt. Ich wünsche spannende Unterhaltung.
Er ist Diplom-Verwaltungswirt in einer großen Behörde in Köln. Er ist Meister der Mess- und Regeltechnik. Er ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat 2 Kinder. Und er ist ein erfolgreicher Krimi-Autor. Und er ist jetzt hier bei uns im Studio. Guten Abend und herzlich willkommen, Rudolf Jagusch.
Guten Abend, Norbert.
Kommst du jetzt aus Kronenburg oder aus Sechtem?
Aus Sechtem. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und das wäre dann von Kronenburg doch ein bisschen weit gewesen.
Aber du warst schon mal in Kronenburg?
Ja, mehrmals. Ich fasse meine 2. Heimat mittlerweile.
Wir sprechen natürlich in dieser Stunde über dein neues Buch. Aber zunächst mal möchte ich ein bisschen was über den Menschen Rudolf Jagusch erfahren. In deiner Vita habe ich neben den schon genannten Berufen auch gelesen, Elektriker und Abenteurer. Mhm. Und zwar in dieser Zusammenstellung. Das musst du mir erklären.
Ach, das ist so eine Anlehnung. Es gibt so einen uralten Horrorfilm und damals war ich noch Elektriker und das war so ein Running Gag in der Belegschaft. Wenn man Elektriker ist, ist man auch Abenteurer, weil das in diesem super bekannten Horrorfilm so von einem Darsteller gesagt wurde. Und deswegen Elektriker und Abenteurer. Irgendwie muss das ja auch in jedem Elektriker drinstecken, ein Abenteurer, weil wer sich damit mit Zehntausenden von Volts rumschlagen muss, der muss auch irgendwie Richtung Abenteuer gehen. Ne?
Aber du bist auch Meister der Mess- und Regeltechnik.
Ich auch, ja. Das war irgendwie mal so ein Seitfallschritt, der nicht notwendig war, sage ich jetzt mal.
Du warst damals 36 Jahre alt, als du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Wenn es bis dahin dein Hobby war, dann gehe ich davon aus, dass du schon vorher einiges geschrieben hattest, bevor du dich dann entschlossen hast, dieses Hobby auch öffentlich zu machen.
Ja, das ist richtig. Also Schreiben seit Kindheit an eigentlich, das aber dann wirklich so, immer wie ich gerade mal Zeit hatte. Das heißt, da kamen natürlich auch Dinge dazwischen, Studium, Ehe, Kinder und nicht immer stand das Schreiben im Vordergrund, will ich damit sagen. Und dann seit jetzt mittlerweile, ja, fast 10 Jahre, ne, hast du schon richtig gesagt, habe ich dem mehr Raum eingeräumt und vor allen Dingen auch Prioritäten gesetzt. Ich habe andere Dinge dafür in den Hintergrund treten lassen. Nicht die Familie, aber zum Beispiel ganz banal Fernsehen. Gibt es bei mir nicht mehr so oft. Schreiben ist das Wichtigste.
War es schon immer diese Richtung, Krimi-Thriller?
Nee, gar nicht mal. Also deswegen vorhin auch schon mal diese Anlehnung an Horrorfilme. Ich hatte immer so Stephen King als Vorbild und hatte auch diese Richtung eigentlich erst eingeschlagen. Nur irgendwie hatte mich hinterher die Dinge ermüdet, dass man beim Horror oder auch bei Fantasy, manche mögen mich jetzt schlagen von Fantasy-Kolleginnen und Kollegen, dass man da immer irgendeinen Zauberer, einen Gnomen, einen Zwerg aus der Tasche ziehen kann, um eine Lösung herbeizuführen. Und das geht beim Krimi nicht. Da muss man schon eine rote Linie fahren und man kann hinterher nicht irgendwo jemanden auftreten lassen, der dann die Situation rettet. Das geht da einfach nicht.
Nach den ersten Kurzgeschichten ist ja eine längere Zeit vergangen, nämlich fast 4 Jahre, bis die Veröffentlichung des ersten Vorgebirgskrimis, das war der Leichensabbat, der übrigens hier in Bornheim-Sechten spielt, stattgefunden hat. Das war 2004. Hast du für die Fertigstellung so lange gebraucht oder braucht es so lange Zeit, um einen Verlag zu finden, der dich veröffentlicht hat?
Ja, also war 2007, Norbert, ne, mit dem Leichensabbat. 4 Jahre habe ich gebraucht, da hast du recht, bis dann tatsächlich mein Verlag drauf angesprungen ist. Der war eigentlich im Großen und Ganzen, nee, stimmt gar nicht. Ich habe vorher noch einen geschrieben, der liegt immer noch in der Schublade. Das war so der erste Roman, den ich dann auch fertig bis zum Wortende geschrieben habe. Wie gesagt, der liegt immer noch in der Schublade. Im Leichensabbat war es dann so, ich habe einen Kurzgeschichtenpreis gewonnen und dadurch ist dieser Leporello Verlag auf mich aufmerksam geworden und hat gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, meinen Krimi zu schreiben. Und ich hatte eine Idee im Kopf und habe gesagt, spontan ja gesagt, weil wenn man schon mal gefragt wird vom Verlag, dann sagt man mit Sicherheit auch nicht nein als relativer Amateur damals noch. Und die haben mir dann signalisiert, wenn ich es dann auf die Reihe kriege, wird das Buch dann auch verlegt.
Das war sicherlich nicht das erste Manuskript, was du eingeschickt hast, gab es viele, die dann einfach abgelehnt wurden.
Ja, das ist ja, ich habe da dieses Schubladen-Rumänchen, was ich gerade erwähnt habe, das habe ich natürlich dann auch ganz mutig in die Welt rausgeschickt, zu verschiedenen Verlagen, auch zu den ganz großen und es hagelte eigentlich nur Absagen und damals hat man gerätselt, warum, weshalb, wenn ich das heutzutage aus der Schublade ziehe, das Manuskript, dann weiß ich auch, woran es gelegen hat. Man wächst ja auch mit den Storys, die man schreibt und man kriegt mehr Routine und ich war damals einfach noch nicht reif genug für eine Veröffentlichung und daran hat es gelegen. Aber ich habe mir auch die blutigen Nasen geholt.
Aber es ging ja dann, nachdem diese Veröffentlichung raus war, eigentlich in einem etwas schnelleren Tempo weiter. 2 Jahre später, 2009, kam dann der zweite Vorgebirgskrimi, das war die Nebelspur. Und dann geht es eigentlich so im Jahresrhythmus bis jetzt weiter. 2010, die Todesquelle. Diese Geschichte spielt wieder hier in der Gegend. Der nächste Krimi war 2011. Aber da hast du dich zum ersten Mal, sag ich mal, in die Eifel verlegt, den Tatort in die Eifel verlegt. Eifelbaron war der Titel. Warum Eifel? Gingen hier in Bornheim im Vorgebirge die Mörder aus, die Tatorte aus?
Nein, also was ich so in Eifelbaron oder jetzt auch im Eifelheiler geschrieben kann, hätte man mit Sicherheit fallmäßig auch im Vorgebirge unterbringen können. Aber nach 3 kompletten Vorgebirgskrimis wollte ich eigentlich mal andere Personen schaffen. Mal was Neues ausprobieren auch. Die Vorgebirgskrimis, da ist ja eigentlich ein, der ist zwar Polizist, aber beurlaubt, ist ein Privatermittler und ermittelt auf eigener Faust. Einfach auch, weil ich damals noch Sorgen hatte, nicht mit der Polizeiarbeit, mit dem Polizeiapparat klarzukommen in der Recherche, dass ich das falsch beschreibe. Das wollte ich einfach nicht. Und deswegen habe ich mir eine Privatperson damals gesucht, die ermittelt. Als es dann soweit war, dass ich mich auf dem Gebiet sicher fühlte, bin ich einfach mal in die Eifel gegangen und habe tatsächlich da mal eine Mordkommission entwickelt und entworfen und die löst dann die Fälle für mich. Und das war einfach der Grund, neue Personen und auch ein neues Umfeld und Polizeiarbeit, richtige Polizeiarbeit.
Gut, dann machen wir jetzt eine kurze Musik und kommen dann gleich zum neuen Buch. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Grund für deinen Besuch hier im Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten. Der neue Roman ist da, Eifelheiler. Die Idee zu dem Vorläufer, dem Eifelbaron, so erzählt man sich, sei dir bei einer Jubiläumsfeier eines ehemaligen Arbeitgebers deiner Frau gekommen. Gibt es für dieses neue Werk einen ähnlichen Anlass?
Keinen konkreten Anlass, so wie jetzt bei Eifelbaron. Da war das einfach die Interesse, meine Interesse an diesem Heiler. Beruf, na Beruf ist es ja nicht, eine Berufung eher, an dieser Heilertätigkeit, von der ich bei einer Freitagabendsendung im WDR war das, glaube ich, erfahren habe. Und ich fand das so faszinierend, dieses Thema Heiler, dass ich mich da mit verschiedenen Büchern, Internet ein bisschen recherchiert habe. Und dann habe ich gedacht, darüber musst du mal einen Krimi schreiben, wo Personen, also auch Heilerinnen und Heiler auftreten und habe mir da was dann zusammengemixt. Und das war der Grund, weil diese Interesse an dieser, also Heiler ist schon eine tolle Sache.
Gut, dann wollen wir jetzt natürlich eine Kurzfassung hören. Wohin geht's?
Ja, also worum geht's? Du hast eben schon erwähnt, Kronenburg ist der Tatort. Und tatsächlich wird dort in Kronenburg eine Frau aufgefunden, erstochen, übertötet übertötet heißt, dass man mehr auf sie eingestochen hat, als eigentlich für den Tod notwendig gewesen wäre. Und diese Frau ist Heilerin. Ja, aus diesem Umfeld heraus, aus diesem Heilerumfeld heraus, ergeben sich verschiedene Spuren, die dann die Mordkommission nachgeht. Wieder Hotte Fischbach und Jan Welcher, die ich bei Eifelbaron schon habe auftreten lassen. Und das Verzwickte daran ist, dass zwar beim Übertöten Hass im Vordergrund steht und Hass eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass es eine nahestehende Bezugsperson sein muss, aber es gibt ganz viele andere Spuren, die noch dazukommen, wo das nicht unbedingt so sein muss. Also ganz viele Fäden, die die Polizisten verfolgen müssen. Und hinterher, ganz zum Schluss, auch noch ein spannendes Verfolgungsrennen stattfindet. Und mehr möchte ich dazu nicht verraten.
Aber dieser Ausdruck übertöten ist schon wieder ein Ausdruck aus dem Polizeijargon.
Ja, richtig. Ist.
Mhm. Ja. Mich hat beim Lesen des Buchs ein paar Dinge unheimlich fasziniert. Zum Beispiel diese Detailgenauigkeit, mit der du manches Geschehen, manche Orte beschreibst. Ich gebe ein Beispiel. Da wird geschrieben und gesprochen von Geheimtüren und Geheimgängen im Kloster Steinfeld in Kall. Ich bin sicher, dass so mancher Kaller selbst nicht weiß, dass es das gibt.
Das kann sein, ja.
Woher hast du diese Geschichtskenntnisse?
Das ist eine gute Frage. Ja, also das ist eigentlich, das war jetzt ein bisschen zufällig mit Kloster Steinfeld. Ich habe da mit einem Führer, da gibt es ja verschiedene Führer, die lizenziert sind, die das Kloster dann auch, mit denen man im Kloster rumgehen darf. Und ich hatte die Gelegenheit, einen sehr kompetenten Menschen da begegnen zu dürfen, der den ganzen Samstagnachmittag mir das Kloster gezeigt hat. Das war aber noch unabhängig vom Eifelheiler. Das war einfach, ich bin auch immer auf der Suche nach Stoff, nach Stories und nach Örtlichkeiten und bin dann auch so mal unterwegs. Und der erzählte mir dann von diesen ganzen Geheimgängen und Geheimtüren und hat mir die auch gezeigt. Zumindest, wir sind nicht durch den Geheimgang durchgegangen, aber den Eingang dazu hat er mir gezeigt. Und so kommt das dann. Das baue ich dann hinterher in den Romanen mit ein, wenn ich denke, das passt an der Stelle.
Ohne zu viel zu verraten, glaube ich, können wir auch sagen, dass die Euskirchner Polizeidienststelle eine Mordkommission einsetzt.
Ja.
Wenn man das so liest, dann sagt man als normaler Leser, ja, ist so, prima. Aber du lässt das ja so nicht stehen, sondern du begründest das, warum die Euskirchner jetzt da in der Lage sind und dürfen, eine eigene Mordkommission einsetzen. Warum beschreibst du das nochmal?
Ja, ich möchte schon, dass die Euskirchner eine Mordkommission einsetzen, das ist nicht ungewöhnlich. Ich würde es mal so sagen, klar, wenn ein Mord passiert, wird eine Mordkommission eingesetzt, aber die wird üblicherweise vom von der Polizeibehörde, Präsidium, hier im Polizeipräsidium in Bonn, geleitet. Das heißt, ein Bonner wird immer da auftauchen und wird dann da mitarbeiten. Das wollte ich so aber nicht. Ich wollte tatsächlich die Euskirchner autark arbeiten lassen und deswegen habe ich mir eine Story drumherum einfallen lassen, wie das dann halt stattfinden kann, dass die Bonner eben nicht da auftauchen, dass sie halt da für sich arbeiten. Und ich finde, diese Erklärung muss ich als Autor liefern, weil sonst sagt jeder, oder heb hier deinen Finger, hör mal, der Autor weiß noch nicht mal, dass das normalerweise von Bonn ausgeleitet wird. Und gerade bei Regionalkrimis, finde ich, sollte man so detailliert wie möglich und so begründet wie möglich seine Story aufbauen. Das könnte ich auch Märchen schreiben.
Bevor wir jetzt gleich mal zu den beiden Hauptfiguren kommen, nämlich dem Hauptkommissar Fischbach und seinem Kollegen Welcher, machen wir noch eine kurze Musik. Bei mir im Studio Merten ist immer noch der Sechtener Krimi-Autor Rudolf Jagusch. Wir haben angefangen, über das neue Buch Eifelheiler zu sprechen. Da interessiert mich und die Hörer natürlich, wie diese Protagonisten entstehen. Nehmen wir mal den Hauptkommissar Hotte Fischbach und vielleicht seinen Kollegen Jan Welcher, der ja auch mitspielt in diesem Buch. Die sind ja nicht nur einfach da für dieses Buch, die haben ja eine Vorgeschichte, die haben einen Lebenslauf und, um im Jargon zu bleiben, die haben ja auch ein paar Leichen im Keller. Wie entstehen diese Figuren?
Der Hotte Fischbach, der brauste immer schon mit seinem Motorrad bei mir im Kopf rum. Und irgendwann habe ich mal einen sehr langweiligen Krimi im Fernsehen gesehen und der brauste die ganze Zeit bei mir im Kopf rum, weil ich nicht richtig konzentriert war auf dem Film. Und da habe ich gesagt, komm, dir muss jetzt mal Raum geben, der darf jetzt mal rausfahren. Und da fing ich an, so einen Lebenslauf zu skizzieren. Und ganz wichtig finde ich, dass diese Protagonisten auch Ecken und Kanten haben, hat er, und auch Leichen im Keller. Also ich sag mal, der Mann ist ja über 50 jetzt. Und da ist natürlich im Leben auch nicht alles glatt gegangen. Und da muss er mit arbeiten und muss er mit kämpfen. Und das macht eine Figur dreidimensional und auch realistisch, sage ich jetzt mal. Jetzt ist das so, dass der Hotte Fischbach ein Eifel-Liebhaber ist. Der wohnt ja in der Eifel, der liebt seine Eifel. Das wäre wiederum für die Story relativ langweilig gewesen, wenn das nur alles so, tolle Eifel, super, alles schön und gut. Dann habe ich mir gedacht, gut, wenn du bei mir im Buch auftreten darfst, lieber Hotte Fischbach, dann brauchst du jemanden an deiner Seite, der ganz anders ist. Und das ist der Jan Welcher. So ist der entstanden, weil ich unbedingt einen Gegenpart brauchte. So, und das Kuriose bei dem Jan Welcher ist sogar noch, er kommt aus der Eifel. Und im Buch merkt man die ganze Zeit, er kann sich ja mit der Eifel überhaupt nicht mehr anfreunden und nicht mehr identifizieren. So, und das gibt schon automatisch ein Konfliktpotenzial, was ja teilweise auch humorisch dann im Buch dann von mir wiedergegeben wird, was auch Spaß macht, diese Person zu begleiten. Und der Jan Welcher hat ja auch eine riesige Ecke, sage ich jetzt mal, die in der Eifel aneckt. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber so entstehen dann halt die Figuren. Ne? Und dann klar, der Jan Welcher kriegt dann auch einen Lebenslauf, der entsprechend passt. Ne? Aber das ist schon viel Arbeit, dann so einen Lebenslauf auch zu erstellen, dass es dann hinter rund ist. Ne?
Nun treten ja in diesem Buch noch mehrere Personen auf. Rein vom Praktischen her, legst du dir diese Lebensläufe, ob nun auf Papier oder im PC oder gedanklich, in irgendeine Schublade, dass du immer wieder auf die zugreifen kannst, wenn du selbst mal etwas, nicht will ich sagen verwirrt, aber nicht weißt, Moment, wie ist der jetzt eigentlich gestrickt, wie muss ich den jetzt weiterleben lassen? Gibt es dann eine Schublade, wo der Jan Welcher drin liegt?
Die Hauptfiguren, die habe ich ja sehr explizit ausgearbeitet. Und da gibt es tatsächlich eine kleine Kladde, sage ich jetzt mal, also 3-4 Seiten, wo ich dann die wichtigsten Sachen zusammengefasst habe, auch mit Lebenslauf. Und für alle anderen Figuren, die auftreten, egal wer, jede kleine Nebenfigur, habe ich Karteikarten. Also ich habe so eine Karteikiste auf dem Schreibtisch stehen, wo ich dann durchblättern kann, auch noch Romane getrennt. Kann ja auch sein, dass im übernächsten Roman eine Figur wieder ganz kurz auftritt. Und da bin ich auch ein bisschen faul, muss ich dazu sagen, habe ich keine Lust, meine alten Romane nochmal durchzublättern, wo war er denn aufgetreten? Wie sah er denn aus? Was hat er für eine Augenfarbe gehabt? Da gucke ich einfach meine Karteikarte nach. So ist das schneller auch erledigt dann. Aber es ist tatsächlich so, jede Figur lebt bei mir am Schreibtisch und auf dem Schreibtisch.
So kann man ja nicht immer unterscheiden, so, was ist Wirklichkeit, was ist Roman. Da tritt zum Beispiel Sigrid Fischbach auf. Das ist die Frau des Hauptkommissars. Und die kocht eine vorzügliche Hausmannskost. Ihr Lieblingsgericht, ich habe mir das aufgeschrieben, damit ich es auch richtig wiedergebe, Rosmarin-Wildschweingulasch mit Speckbohnen und Hefeklößen. Mhm. Ist das so deine Richtung Essen? Ist das die Richtung, die deine Frau gerne kocht für dich?
Ja, also ich fasse es mal unter deftige deutsche Hausmannsküche zusammen. Das ist schon so etwas, was ich gerne esse, was auch meine Frau gerne isst, was wir dann auch gerne zusammen kochen. Und auch aus puren aus Zutaten, nicht aus der Dose. Wir machen es dann auch selbst schon. Die Sigrid kocht auch Eifler Küche, weil ich die eigentlich auch würdigen wollte. Es wird oft so von einfacher Bauernkost geredet. Ist gar nicht so, wenn man sich das nämlich mal ein bisschen da zu Gemüte zieht, was die Frauen da auf den Tisch bringen. Da ist schon noch ein bisschen Handwerk und Kunst dabei. Und das wollte ich mit der Sigrid auch so ein bisschen da widerspiegeln, ne, mit dem, was sie dann da kocht.
Vor allen Dingen sind ja auch einige Gerichte dabei, wo ich also beim Lesen schon Schwierigkeiten hatte, mir die vorzustellen. Und von daher hätte ich eigentlich erwartet, dass so im Anhang an dieses Buch so auf den letzten 2 Seiten erklärt wird, was so diese typischen Eifler Gerichte sind. Aber das habe ich vermisst, das habe ich nicht gefunden.
Ja, das ist ja so, dass ich die Gerichte dann immer auf meiner Homepage veröffentliche. Im Laufe der Zeit kommen da immer wieder die Gerichte, immer wieder ein neues Gericht dazu. Und wer dann wirklich da mal nachkochen möchte oder möchte ich das mal übersetzen lassen, was ich dann da niedergeschrieben habe, der braucht einfach nur auf meiner Homepage nachgucken und irgendwann taucht das Menü dann auch auf, was er dann vielleicht nachkochen will.
Dann verrat uns jetzt an dieser Stelle nochmal deine Homepage.
Ja, das ist die www.krimistory.de.
Gut. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass du jetzt ja mittlerweile im Jahresrhythmus so deine Krimis veröffentlichst. Wie viele Stunden hat dein Arbeitstag?
Ja, wie viele Stunden hat mein Arbeitstag? Also eine Kleinigkeit muss ich auch noch für meinen sogenannten Brotberuf erübrigen, wenn ich dann von dort nach Hause komme. Ich sag mal, grob geschätzt werde ich so 2 Stunden am Tag schreiben. Keine Schreibzeit.
Mehr nicht?
Nee, mehr nicht. Also, aber das hört sich zwar so wenig an, aber 2 Stunden, das schafft man gut und gerne 6, 7 Normseiten. Wenn man das mal 100 hat, hat man schon 600, 700 Seiten und so dick sind meine Romane ja gar nicht. Viel Zeit geht auch drauf bei der Recherchenarbeit, weil ich ja wirklich auch vor Ort hinfahre und mir alles angucke und fotografiere und auch teilweise mit den Leuten spreche. Da geht wirklich rasch dann mal so ein Wochenende drauf, ne? Und das nimmt doch viel Zeit in Anspruch.
Und muss ich mir das so vorstellen, dass du, wenn du einen Roman angefangen hast, wenn also die Idee gereift ist, dass du dich dann Tag für Tag hinsetzt und schreibst, ja, und recherchierst? Oder sagst du am Wochenende mal jetzt Feierabend, nee, Schluss, nee, aus, also wir wenn, fahren weg?
Nee, also wenn ich mit einem Projekt anfange, ziehe ich es eigentlich auch durch. Das heißt, dann ist wirklich so ein halbes Jahr richtig Arbeit angesagt. Klar, da ist dann auch schon mal ein Tag drin, wo man ja auch vielleicht einfach schon mal Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen hat, der fällt dann flach. Aber im Großen und Ganzen wird das durchgezogen. Und ich handhabe das dann so, dass ich dann einfach, wenn ich das Projekt dann fertig habe, mir dann 2, 3 Monate, na eher Wochen, gönne, um dann einfach einen Moment mal abzuschalten, bevor ich das neue Projekt dann beginne.
Ich gehe davon aus, dass eine Familie da mitzieht. Also in der Zeit, wo du schreibst, sehen die dich wahrscheinlich kaum.
Ne, die wissen auch Bescheid, wenn ich mich jetzt da hinsetze und schreibe, lassen die mich mittlerweile dann auch in Ruhe. Ne? Also das ist bei uns gängige Praxis in der Familie. Das ist so gut eingeschliffen. Ich gehe dann auch nicht ans Telefon. Ne? Also da kann auch anrufen, wer will. Die 2 Stunden sind dann geblockt am Tag. Muss auch sein, man ist ja in der Story drin. Man muss ja konzentriert sein, da kann man nicht jederzeit rausgerissen werden.
Kommen wir nochmal auf die Bücher zurück. Ich habe gesehen, dass die also immer irgendjemandem gewidmet sind. Mhm. Bei dem neuen Buch Eifelheiler ist das Buch deinen Brüdern Gerd und Fritz gewidmet. Warum machst du das?
Ja, ich nutze diese Widmung immer, um Personen mal so in den Vordergrund zu rücken, die mir sehr wichtig sind. Meine Frau war schon dabei, meine Kinder oder auch schon Verstorbene, zu denen ich großen Bezug hatte. Und meine beiden Brüder sind jetzt, habe ich denen jetzt gewidmet. Einfach aus dem Grund, weil die in letzter Zeit sehr viel für mich gemacht haben. Die haben mir viel Arbeit abgenommen, damit ich Schreibzeit habe. Und sie haben mich auch sehr unterstützt. Und ich habe einen großen Zuspruch erfahren von den beiden bei der Schreibarbeit, bei der Schriftstellerei. Und da habe ich einfach gedacht, diesen Einsatz von den beiden muss ich mal ein bisschen würdigen. Und das ist einfach immer eine schöne Gelegenheit, eine Widmung dann auch unterzubringen.
Jetzt springe ich so ein bisschen. Mir fällt gerade eine Passage aus dem neuen Buch noch ein. Da geht es um die, sag ich mal, kleine Teekunde. Da schreibst du zum Beispiel, dass schwarzer Tee durchaus anregend wirkt, aber nicht beruhigend wirkt. Wie kommt das da rein in dieses Buch?
Ja, wie kommt das da rein? Also der Jan Welcher trinkt ja keinen Kaffee, trinkt immer Tee. Das war im ersten Buch schon so. Ja, und dann sitzt er wieder in der Küche mit der Sigrid und sie braut ihm einen Tee da zusammen und ich wollte die Szene einfach nur ein bisschen länger und ein bisschen informativer machen und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann mal ins Internet gucke. Und ich fand das so interessant, wie man einen Tee richtig zubereitet, dass das dann so Einfluss genommen hat auf diese Szene und ich das da untergebracht habe. Und deswegen dieses Genaue, was du sagst, ne? Anregend, aber nicht aufregend. Und so ist das dann passiert, ist das reingekommen.
Wie hast du es in der absehbaren Zukunft geplant? Bleibt es bei deinen beiden Berufen?
Ja, bleibt es bei meinem Berufen beiden. Das muss man einfach mal gucken, wie sich das mit den Romanen entwickelt. Es ist schon so, dass ich jetzt im Brotberuf ein wenig zurückgeschraubt habe, aber da spielen auch andere Sachen noch mit rein. Ganz einfach auch, ich möchte mich ein bisschen mehr mit den Kindern beschäftigen, obwohl ich schreibe. Aber ich habe früher mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, komplett von der Schriftstellerei zu leben. Mittlerweile habe ich so viel Gefallen daran gefunden. Ich habe so viele nette Leute kennengelernt und ich finde das mittlerweile so interessant, sich mit Themen einfach mal befassen zu können, zum Beispiel Tee, wie ich das eben gesagt habe, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte, so in einem absoluten Traum komplett Schriftsteller zu sein.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was mir gerade so einfällt, wo kommen dir diese Ideen? Gibt es da einen bestimmten Platz? Gibt es bestimmte Zeiten? Sag ich mal, wenn du hier in der Sechtumer Gegend spazieren gehst, fallen dir dann Storys ein, Personen ein, Orte ein? Oder setzt du dich zu Hause an den Schreibtisch und sagst so, jetzt
pieke
ich mal mit der Stecknadel auf die Landkarte und da spielt mein nächster Krimi.
Also sowas, einfach nur hinsetzen und dann sofort kreativ sein, das klappt bei mir nicht so richtig. Ne? Also ich bin dann schon, was ich ja gerne mache, leider letzte Zeit auch nicht so häufig, weil ich ja immer am Schreiben bin. Ich jogge gerne und beim Joggen, da rotieren einfach die Gedanken und da füge ich Dinge zusammen, die ich immer so im Hinterkopf habe. Da entstehen viele Ideen. Also gerade auch so beim Sport und auch Gespräch. Ich höre viel zu. Ich bin nicht unbedingt derjenige, der viel redet, aber ich höre gerne zu. Und da entstehen Ideen, wenn man einfach mal so hört, was hat dann anderer zu erzählen. Dabei oder einfach auch, wenn man unterwegs ist. Ne? Also jetzt mit dem Auto unterwegs auf Recherche und dann wird irgendwas zugetragen. Und so entstehen die Ideen bei mir.
Der Eifelheiler ist fertig, ist erschienen. Mhm. Gibt es schon eine neue Idee?
Ja.
Vielleicht mal wieder hier im Vorgebirge?
Der nächste wird leider, oder ich sag mal für die Vorgebirgler, leider erstmal wieder in der Eifel spielen. Ich habe auch fürs Vorgebirge eine Idee, aber da bin ich leider noch nicht so weit, dass ich das bisher dem Verlag angeboten habe. Aber es ist was in der Mache, ja.
Gut, dann warten wir darauf. Ja, unsere Krimistunde geht leider zu Ende und es war aber bestimmt oder mit Sicherheit nicht die letzte, die wir hier gehabt haben. Wenn du noch nicht genug Ideen hast für eine neue Story, ich hätte vielleicht eine.
Ja, dann nicht mal los.
In einem Radiostudio wird der Moderator leblos vor dem Mischpult aufgefunden. Auf dem Sendebildschirm steht eine mysteriöse Nachricht und im Player läuft eine Endlosschleife mit dem Titel Sad Summer Night.
Mhm.
Wäre das eine Idee?
Das wäre der Anfang.
Den Rest musst du machen. In diesem Sinne sage ich danke für den Besuch im Studio Merten. Zu Gast war der Sechtener Krimi-Autor Rudolf Jagosch mit seinem neuen Werk Eifelheiler. Dann kann ich jetzt nur sagen, komm gut nach Hause und sei vorsichtig, das Böse ist überall.
Ja, vielen Dank, Norbert.